Ja, wir möchten euch auch herzlich begrüßen. Meine Frau und ich werden die Predigt halten. Also sie wird immer die Bibelverse lesen und ich sage das, was dazwischen ist. Und ihr müsst wissen, ihr denkt vielleicht, ja, der hat ja seinen Laptop da vorne. Warum muss jetzt die Frau die Bibelverse lesen? Also ich kann nichts sehen oder nur wenig auf dem Bildschirm. Kann ich eigentlich nicht lesen, darum habe ich hier einen Kopfhörer, dann kann ich das hören. Dann kann ich auch ungefähr den Folien entlang gehen. Und ich möchte noch sagen, ich habe wieder einige Druckversionen von den Texten, von den Folien draußen hingelegt. Und man kann ja das später auch auf der Webseite herunterladen, der Webseite der Heilsarmee. Gut, wir haben das Thema Hingabe Teil 2. Und wir haben vor 3 Wochen da schon begonnen und wir schauen das an, was bedeutet Hingabe im praktischen Leben. Und wir schauen heute 2 Lebensbereiche an, mein Tun und meine Arbeit, Hingabe und wenn mein Weg durch finstere Täler führt. Das ist ein anderer Lebensbereich. Und wir haben letztes Mal diese Verse gelesen aus Römer 12, 1 und 2. Das ist die Grundlage. Kannst du es lesen, Anneliese?
Ich ermahne euch nun, liebe Brüder. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Was haben wir letztes Mal angeschaut? Eine andere Übersetzung für Hingabe oder hingeben kann man sagen, darbringen oder völlig zur Verfügung stellen. Das ist wichtig. Und es heißt hier, man soll den Leib hingeben als Opfer. Und das heißt eigentlich, meine ganze Person mit meinem Handeln, mit meinem ganzen Leben stelle ich einfach völlig Jesus zur Verfügung. Das ist natürlich ein Glaubensschritt. Versteht ihr? Aber das ist die Bedeutung. Und das Dritte, wir haben die Auswirkungen auch angeschaut, wie jetzt in Römer 12, dann verstehst du den Willen Gottes. Ganz klar. Wenn du das machst, volle Hingabe, dann verstehst du den Willen Gottes. Ihr könnt das begreifen. Gut, und ich habe dann die Frage unten hingeschrieben, warum? Ja, oder ich möchte da noch sagen, die Hingabe vom Begriff her, wenn man das überlegt. Hingabe, wenn man so menschlich überlegt, oder? Ich habe früher immer gedacht, Hingabe heißt, ja, da muss ich ja was so tun, muss so mich hingeben, heißt, dann verliere ich ja vielleicht etwas, kann nicht mehr mich selber leben. Versteht ihr? Das ist vielleicht das menschliche Verständnis. Aber im Glaubensverständnis ist eben so, dass ich sagen kann, nein, ich gebe mich ja Jesus hin, der ist ja mein Erlöser. Und da sind ja auch alle negativen Dinge drin. Wenn ich sage, ich gebe meinen Leib hin als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Ich schaue das heute so an, dass ich sagen kann, ah, da kann ich ja auch meine Augen hingeben, die fast nichts mehr sehen. Ich gebe meine Behinderung hin. Meine Einschränkungen, wisst ihr, und immer angewiesen sein auf Hilfe, saumühsam, wenn man so menschlich überlegt. Aber ich gebe es ihm hin, ganz bewusst. Und Jesus stößt mich nicht weg, oder? Er sagt nicht, nein, nein, das will ich jetzt nicht. Nein, er nimmt mich ja ganz an, wie ich bin. Er verurteilt mich nicht, sagt, ja, ich verstehe dich. Und ich sage euch, nur schon dieser Schritt, ein Glaubensschritt, mir hilft das sehr, sehr, sehr für die innere Entlastung. das ist sehr, sehr positiv für mich, oder diese Hingabe. Und eben die Frage ist ja noch, wie kann ich diese radikale Hingabe, wenn man so überlegt, wie geht das überhaupt? Warum geht das überhaupt? Und wir haben letztes Mal diese Stelle angeschaut, aus dem 2. Korintherbrief, 6, 18 bis 20. Wir lesen nochmals diese Verse.
Fliehet die Hurerei. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Tempel des Heiligen Geistes ist, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib.
Versteht ihr? Die Hingabe, eine solche Hingabe ist nur möglich, weil ja die Erlösung Jesu für meine ganze Person gilt, für meinen ganzen Leib. Und diese herrlichen Aussagen hier im Text, ich habe sie unten aufgeschrieben, wir haben das letztes Mal durchgenommen. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist oder wohnt in mir. Ich habe ihn von Gott bekommen, den ihr von Gott habt. Ich gehöre nicht mehr selbst, oder? Ich bin nicht allein. Der Herr, sein Geist wohnt in mir. Ich nehme das auch für meine Augen in Anspruch. Voll. Egal wie die jetzt sind, irdisch gesehen, die sind nicht gut, oder? Aber ich gehöre nicht mehr mir selbst. Auch meine Augen irgendwo gehören auch Gott. Er weiß doch, was da läuft. Und dann, ich bin in Jesus teuer erkauft. Durch meinen Körper wird Gott gepriesen. Und es ist doch wunderbar, wenn man das überlegt. Und klar, vorher steht, flieht die Hurerei, gell? Das ist schon wieder die Entscheidung. Will ich menschlich, weltlich leben in der Sünde oder klar, glasklar für Jesus? Gut, und wir sind da letztes Mal stehen geblieben beim nächsten Kapitel. Hingabe an Jesus in allem, was ich tue, bei dieser Stelle aus Kolosser 3,17.
Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn.
Und im Namen des Herrn Jesus tun, das bedeutet in der Beziehung oder in der Verbindung mit Jesus leben. Oder man kann auch sagen, im Glauben an die Kraft Gottes leben oder in der Kraft des Heiligen Geistes handeln. Oder aber man kann auch wieder sagen, sich völlig Jesus zur Verfügung stellen im Glauben. Und habt ihr gesehen, alles, was ihr tut, ich möchte darauf hinweisen, das ist nicht nur, wenn ihr jetzt heute Morgen den Gottesdienst besucht. Alles, was ihr tut, was ist das? Könnt ihr überlegen, was habt ihr heute schon gemacht? Da sagt ihr, aufgestanden, habe mich gewaschen, habe Frühstück gegessen, ich habe gekocht. Alles, was ihr tut, also das ganze Leben. Fragt ihr auch, ja, ist nicht ein bisschen extrem, oder? Aber das ist die Verbindung mit Jesus. Als Jünger Jesu darf ich doch so leben. Alles, was ich tue, ich möchte es für ihn tun. Und wir haben jetzt, wir gehen weiter in Kolosser 3, 22 bis 24 steht ja, wie wir arbeiten sollen. Da geht es dann wirklich um die tägliche Arbeit. Und Anneliese, liest mal diese Verse.
Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn. Nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt, Aufrichtigkeit des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als gelte es dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus.
Und eben, da habe ich die Frage hingeschrieben, in welcher Haltung arbeiten wir? Also, du gehst in die Arbeitsstelle, wie arbeitest du da innerlich? In welcher Glaubenshaltung? Oder eben die Frage, wie tust du dann eine Arbeit, die dir völlig zuwider ist? Es gibt ja auch Arbeiten, die man wirklich gar nicht tun soll. Und jetzt steht hier alles, was ihr tut, oder das tut für den Herrn, als gelte es dem Herrn und nicht den Menschen. Von Herzen tun, als gelte es dem Herrn und nicht dem Menschen. Wisst ihr, das war für mich ein Horrorvers. Wisst ihr wo? Also ich muss ja, vielleicht gebe euch da ein Zeugnis. Ich habe ja als mein Studium als Ingenieur abgeschlossen, hatte mein Diplom im Sack und hatte das Angebot von 2 Stellen. Hätte gerade beginnen können. Und meine Frau und ich, wir haben damals geheiratet und wir haben uns entschieden, wir gehen in den Dienst für Jesus. Ich habe dann eine Bibelschule besucht, 2 Jahre. Und dann sind wir da in ein christliches Werk im Berner Oberland gezogen. Das war so ein Erholungshaus mit Seelsorge und täglichen Andachten, Predigten. Und war natürlich ein Hotelbetrieb mit Ferienwohnungen und Hotelbetten, 140 Betten. Und ich war dann gekommen mit der Aufgabe Hauswart, Zeug reparieren im Haus, plus Werkstätten reorganisieren und predigen. Klar, musste ich auch schon oder durfte. Aber wisst ihr, was ich dann machen musste als Hauswart? Das war mir zutiefst zuwider. Ich musste nämlich die Abfälle entsorgen. Wisst ihr, Kehricht. Und wenn du dann 4 Häuser hast mit 140 Gästebetten, Küchenbetrieben und alles, also es gibt eine Menge. Und jede Woche, ganz klar. Arbeitsbestand, das war mir zutiefst zuwider. Warum muss ich das tun als Ingenieur? Und dann sind wir eben diese 3 Verse, die habe ich da verinnerlicht. Zuerst habe ich mich wirklich darüber genervt, über diese Verse. Ja, wenn da steht, ihr Sklaven, versteht ihr, diese Ermahnung ist wirklich an Sklaven geschrieben. Damals gab es solche, die waren Leibeigene, mussten einfach für ihre Herren dienen. Und was sagt ihr, Paulus? Seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren. Wenn du das überlegst, Sklave, ich habe dann gesagt, nein, ich bin ja da Vollzeitdienstmitarbeiter für Jesus. Und dann heißt nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen. Also man soll dann das nicht irgendwie äußerlich tun wegen menschlicher Ehre, sondern in Einfalt oder Aufrichtigkeit des Herzens. Aufrichtig im Herzen. Und dann steht nachher noch, und in der Furcht des Herrn, also in der Ehrfurcht, ich und meine Abfälle. Und alles, was er tut, das tut von Herzen. Blöd, wieder von Herzen, oder? 2-mal steht das drin, von Herzen. Das ist meine innerste Einstellung gemeint. Und dann als Geld ist den Herrn, nicht den Menschen. Oder nicht für Menschen, sondern für den Herrn. Das steht ganz klar drin. Nicht 2-mal nicht den Menschen, von Herzen. Also das ist meine ganze Person. Und nachher, und dann heißt es doch im Vers 24, ihr wisst, denn ihr wisst, was wissen wir? Dass ihr den Lohn als Erbe vom Herrn empfangen werdet. Das ist doch interessant, das ist ja rein tägliche Arbeit, Sklavenarbeit. Ihr werdet den Lohn vom Herrn als Erbe empfangen. Es ist nicht klar, ob es jetzt himmlisches Erbe ist oder irdisches. Ich denke, es ist vielleicht sogar beides. Dass man dann hier, wenn ich es wirklich für den Herrn tue, dass ich den Lohn auch hier auf der Erde empfange. Und dann heißt noch, ihr dient dem Herrn Christus. Jetzt müsst ihr euch mal das genau überlegen, was sind da geistliche Punkte, wie ich hier auf meiner Erde meine Arbeit tue. Ich höre manchmal Leute, die sagen, ja, so wie ich arbeite, bin ich wie ein Sklave. Wisst ihr, von den äußeren Umständen oder gejagt oder weiß nicht wie. Und dann sieht man hier so diese geistigen Punkte. Wisst ihr, und das habe ich dort bei den Abfällen gelernt. Mit der Zeit habe ich gemerkt, so, jetzt mache ich das, will ich mal testen. Und später hat sich meine Abteilung da vergrößert und ich hatte immer Mitarbeiter. Hätte dem sagen können, du mach jetzt du die Abfälle. Bin ja der Chef. Ist mir zuwider. Aber das hat sich gewendet. Ich habe nachher gedacht, das mache ich selber. Warum? Weil ich den Segen erlebt habe. Und wisst ihr, bei dieser Arbeit, ich habe nie irgendetwas Negatives erfahren von den Mitarbeitern, von den anderen Leuten, wenn ich die Abfälle entsorgt habe. Die waren immer froh. Und ich habe dann auch gesagt, hey, Abfälle entsorgen, das hat ja auch eine innere Seite. Ich mache die Abfälle äußerlich und schaue, hey, habe ich innerlich Abfälle? Ich habe auch, dass man gerade sagt, so, wenn ich es äußerlich tue, schaue ich mal hin in mein Herz, wo habe ich innere Abfälle, mein Ärger, meine Ängste, meine Nöte. Wirklich auch mal entsorgen. Dem Herrn hinlegen. Und ich habe da noch ein anderes Zeugnis, ich kann das euch auch noch erzählen, da geht es mehr um den Selbstwert. Also um meine Identität. Und ich habe damals gemerkt, man definiert sich sehr schnell über das, was ich tue. Also was ich tue, das ergibt meinen Wert. Und ihr könnt mal hingehen bei den Schweizern und fragen, wer bist du, was ist deine Identität? Und sie werden immer irgendwo die Arbeit sagen, sehr schnell. Und dummerweise musste ich dann da in diesem Gästebetrieb 4 Monate lang als Tellerwäscher arbeiten. Oder das ist dann morgens 3-mal täglich, Frühstück, Mittagessen, Abend, 80 bis 120 Gäste. Und gut, die Abwascherei, die geht dann schneller. Man hat dann so eine Maschine, oder? Die geht nur 2 bis 3 Minuten, 80 Grad, Teller rein. Aber du hast doch 120 Suppenteller. Das gibt 6 Körbe. Und das Problem ist, wenn ihr mal so abwaschen müsst oder als Tellerwäscher arbeitet, wichtig ist die Benetzung des Geschirrs, also dass es ganz nass ist. Und normalerweise hat man dann so eine Brause, wo man die Körbe duschen kann, aber da musst du 15 Sekunden lang jeden Teller irgendwo schön duschen. Und am Schluss bist du selber nass. und ich habe es dann anders gemacht, oder normalerweise machen es die Leute anders. Da hast du ja 2 große Abwaschströge, Wasser füllen das Geschirr rein. Dann liegt es länger als 15 Sekunden drin, es ist sehr super benetzt und dann geht es in die Körbe durch die Maschine. Aber könnt ihr vorstellen, wie dann das Wasser aussieht? Schon nach 120 Suppen dann, oh, schon schöne Suppe. Und nach dem Abwaschen, alles Geschirr durch, alles durch dieses Wasser, dann hatte man natürlich so Hände, wisst ihr, Arme voll, da musste man es voll abseifen. Oder? Und 2 Stunden später, wenn ich dann so gemacht habe, heute hatten wir Tomatensuppe. Aber wisst ihr, was mein größtes Problem war? Da war eben vor der Abwaschküche ein riesiges Fenster, ohne Vorhänge. Und draußen ging gerade der Weg durch. Und da sind die Leute durchgelaufen. Und ich habe ihm gedacht, hoffentlich schauen die Leute nicht rein. Und vor allem, ich hatte dann riesen Angst, wirklich eine Horrorangst, wenn jetzt da meine Ingenieurkollegen vorbeilaufen würden und sehen mich mit dieser Soße und beim Abwaschen. Und die würden ja sagen, spinnst du? Hast doch besseres studiert. Und jetzt Tellerwäscher. Und dort habe ich richtig gemerkt, hey, das ist ja... Wieso habe ich so Angst, wirklich den ganzen Sommer lang? Und dann ist es halt so mal gewesen, dann sind eine Gästegruppe von unserem Haus vorbeigelaufen und die haben eindringlich ans Fenster geklopft, sodass ich auftun musste. Und dann war da eine Frau aus dieser Gästegruppe und sagt, was, Sie sind am Tellerwäschen? Ja, Sie haben doch gestern Abend die Predigt gehalten, oder? Ja. Und sie waschen ab. Dann hat sie so gestaunt und hat gesagt, Ihnen nehme ich alles ab, was Sie predigen. Man kann es ja verschieden anschauen, oder? Und nachher habe ich dann gemerkt, aha, das ist ja das Gleiche. Ich wasche meine Teller auch ab für Jesus, oder? Aber der Schritt, innerlich umzustellen, das ist manchmal knallhart. Müsst ihr mal schauen, wie denkt ihr irdisch, menschlich, seelisch in eurer Arbeit? Und kannst du dann sagen, ich mache es für Jesus, als gelte es dem Herrn? Von Herzen. Und wenn ich zurückdenke an diese Abwascherzeit, die Tellerwäscherzeit, oder? Wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich habe kaum mehr so eine gute Zeit erlebt später. Teamwork. Und das Zweite, wir haben dann oft gesungen. 3-4-stimmig, oder? Wo kannst du das? Bei der Arbeit Loblieder singen. 4-stimmig. Und das Dritte dann war so eine gute Stimmung. Da sind immer die Gäste zu uns gekommen. Ja, was können wir helfen? Jedes Mal, praktisch immer. Manchmal so viele, dass sie sagen, ja, wir können nicht 5 Leute brauchen, wir brauchen nur 2. Und am Schluss, das am allermeisten hat mich gefreut, ich konnte auch als Ingenieur noch etwas rechnen. Das tut man dann halt gerne und ich habe mir überlegt, und gezählt und berechnet, wann geht der millionste Geschirrteil durch meine Hände? Ihr lacht jetzt, aber das liegt dann so im Blut, oder? Und was denkt ihr, habe ich das geschafft? 2 Saison, je 4 Monate. Und ich habe es ausgerechnet. Und was denkt ihr, wie viel ist das? Habe ich die Million geschafft? Nein, war schon ein bisschen enttäuscht. In 2 Sommern kommst du nur auf knapp 400.000 Geschirrteile. Gut, jetzt fahren wir weiter. Und jetzt gehen wir weiter zum zweiten Lebensbereich, Hingabe. Und wenn mein Weg durch finstere Täler geht. Und da lesen wir diesen Vers aus Psalm 23.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir.
Genau, ich habe jetzt euch noch eine Folie übersprungen mit den Auswirkungen. Nein, wir gehen noch eine zurück. Das müsst ihr noch wissen. Die Auswirkungen, das ist wichtig, wenn ihr Kolosser 3 liest, von der Auslegung her. Ganz wichtig, dass man die positiven Auswirkungen sieht, wenn man so arbeitet. Und ich habe euch diese 8 Punkte ausgeschrieben, Kolosser 3, 22 bis 24. Gell? Und da siehst du mal, unsere Arbeit ist ein Dienst für Jesus. Wir werden vom Herrn ein Erbe als Lohn empfangen werden. Die Arbeit hat einen tieferen oder geistlichen Sinn. Jede Arbeit. Müsst ihr mal testen, wenn ihr morgen zur Arbeit geht, oder? Die Motivation wächst, wenn ich etwas von Herzen tue. Oder? Und die Lasten, das Mühevolle, kann ich viel besser mit Jesus teilen, viel besser abladen. Im Gebet geht das viel einfacher. Und die Beziehungen zu Vorgesetzten oder zum Arbeitskollegen werden auch verändert. Ganz klar. Und der Segen des Herrn zeigt sich dann auch in der Arbeit, oder in Entscheidungen, in Ideen, in Führungen. Und Punkt 8, Gott segnet sein Volk mit Intuition. Also wenn man jetzt hinschaut, Gottes Volk sind ja die Juden. Und ihr wisst, Intuition ist etwas Eingebung oder plötzlich ahnendes Erfassen. Das ist so ein Erfassen, ohne dass man zuerst 3 Jahre studiert hat. Das kommt so. Eingebung ist einfach, plötzlich ist die Idee da. Oder so, ja, das kann sogar im Traum geschehen oder irgendwie. Wenn man hinschaut, wie die größten Erfindungen geschehen sind, ist immer Intuition. Und das kommt irgendwie von Gott, dazu sind wir befähigt als Menschen. Dass man Neues erfinden kann, ohne irgendwie vorher das studiert zu haben. Es sind einfach Ideen, die plötzlich da sind. Und das Volk der Juden ist von Gott erwählt. Wir wissen, das ist das Volk Gottes. Und wenn man jetzt hingeht, welches Volk hat die beste Intuition? Das merkt man zum Beispiel an den Erfindungen, an den Patenten oder Nobelpreise. Und das ist doch interessant, wenn man dann hingeht und mal schaut, was haben die Chinesen, die Japaner, die Deutschen, die Schweizer oder die Juden. Und wenn man dann schaut, wie viele Juden es gibt, sind etwa 14, 15 Millionen, Weltbevölkerung 8 Milliarden. Und das heißt, es gibt 500 Mal weniger jüdische Menschen. Und wenn man dann hingeht, die Erfindungen, Patente, Nobelpreisträger, dann merkt man, die machen etwa einen Viertel aus, bis zu einem Drittel. Die meisten neuen Dinge werden von Juden entwickelt oder jüdischer Abstammung. Und da sieht man die Erwählung Gottes. Gott hat gesagt, das ist mein Volk. Und sogar auch dann noch, wenn sie gar nicht nach Gott fragen. Schon gewaltig. Also ich meine, wenn man überlegt, der Beweis, dass es Gott gibt, dann ist es das Volk der Juden. Und das ist erstaunlich, oder? Und das sind dann technische Dinge, medizinische Dinge, überall. Und die haben die Intuition von Gott geschenkt. Und das ist wunderbar. Und ich sage, das habe ich vielfach auch erlebt. Das gilt irgendwo uns auch als Christen, dass wir doch damit rechnen dürfen. Ganz neue Ideen, ganz neue Entscheide, mutige Schritte, warum denn nicht? Wenn ich sage, ich mache alles für den Herrn, dann gibt's das. Amen. Jetzt muss ich fragen, wie weit sind wir in der Zeit, Manuela? Ja? Oh, müssen wir schon aufhören. Aber wir steigen noch kurz ein zum Nachdenken da bei Psalm 23. Wir machen vielleicht ein andermal weiter, aber diese 2 Seiten wollen wir noch anschauen, dass ihr überdenken könnt, wie geht ihr die nächsten Wochen durch eure Zeit. Also Hingabe und wenn mein Weg durch finstere Täler führt. Kannst du nochmal lesen, Annelies?
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir.
Genau, und ich habe die Frage aufgeschrieben, welche 2 Seiten kommen vor? Und es gibt die irdische Ebene, mein irdisches Erleben, und es gibt die göttliche Ebene oder Glaubensebene. Und im Psalm merkt ihr das, wenn er sagt, müsste ich auch wandern. Wandern ist irdisch, oder? Im finstern Tal ist auch irdisch. Eigentlich wortwörtlich heißt es im Tal des Todes Schatten. Das ist nicht so ein bisschen, geht bis zum Tod. Also es ist nicht so ein bisschen Schatten oder irgendwie, sondern das ist das Schlimmste dabei. Müsste ich auch wandern im Tal des Todesschattens? Ich fürchte kein Unglück. Also Unglück ist auch irdisch, aber sagt dann das Göttliche, ich fürchte kein Unglück. Und dann, denn du bist bei mir. Er sagt das im Blick auf den Herrn. Und interessant ist ja im Psalm 23, wenn ihr den mal liest, was steht immer zuerst? Der Herr ist mein Hirte, oder? Er führet mich auf die Weide, aufs Wasser. Er erquickt meine Seele. Und dann im Vers 4 kommt plötzlich das Du. Nicht mehr das Er. Und das ist ganz, ganz wichtig, also wenn man dann weitergeht, du salbst mein Haupt mit Öl, du deckst mir den Tisch, da kommt das Du. Und im Alten Testament heißt das immer, Du heißt nahe. Bist auf Du. Wir sagen ja auch nicht einfach Du. Du heißt vertraut in der Nähe. Und interessant, das ist ein Wechsel in der Auslegung, also im Psalm drin, dass er genau im dunklen Tal merkt, Du, Herr, bist bei mir. Vorher hat er es einfach beschrieben als Tatsache. Er erquickt meine Seele, aber er ist eher weiter weg. Und wir müssen einfach ganz klar bewusst sein, wir haben in unserem Leben immer diese beiden Seiten. Die irdische Ebene, das menschliche Erleben. Und wie auch wir als Christen, wir leben da drin. Und wir haben so diese Beurteilungsebene, oder die äußere Ebene, die Umstände auf dem Weg, die Gefahren, all das, was wir auf dem menschlichen Weg äußerlich erleben. Das ist immer da. Und dann haben wir die emotionale Ebene, das ist gefühlsmäßig eben beurteilen. Die Gefühle, die ich erlebe, die Unsicherheit, die Angst, was ich dann vom äußeren Weg her erlebe ich etwas und dann mache ich es innerlich, so emotionale Ebene. Und die Verstandesebene ist dann die, dass ich überlege, ja, wie geht jetzt der Weg weiter? Ich komme ja gar nicht mehr draus. Aber das sind alles menschliche, irdische Ebenen. Und ich habe kürzlich von einer Studie gehört, oder, dass wir in unseren Gedanken haben wir etwa 60.000 Gedanken pro Tag. Versteht ihr? Ja, was muss ich tun? Mache ich das? Das sind unsere Gedanken. Im Normalfall etwa 60.000 Gedanken. Und das Dumme ist nur, dass 85% davon negativ sind. Und das ist halt einfach unsere Natur. So sind wir halt als Menschen drin, auch als Menschen in der Sünde. Ich habe mir überlegt, wieso denkst du dann nur 15% positiv? Aber so sind wir, und das merken wir, glaube ich, auch, dass wenn wir durch solche Wege gehen, wir bewerten sie ja mal negativ. Wir haben eben die äußere Ebene, emotionale Ebene, Verstandesebene, immer eher menschlich-irdisch. Aber die göttliche Ebene und Gottes Handeln, das ist die Ebene, die ich habe, wenn ich Christ bin. Glaube ich jetzt an Gottes Handeln auf dem finsteren Weg? Und dann das Zweite, im Glauben an Jesus gibt es immer eine Hoffnung, immer, immer. Und es gibt immer eine positive Lösung. Das ist einfach grundsätzlich so. Das Heil ist für alle Menschen da. Aber merkt ihr, das sind völlig zwei Seiten. Und ich muss doch ehrlich sein, wo stürze ich ab? Wisst ihr, auch im Glauben, in der Anfechtung, da muss ich sagen, ich stehe so in der Gefahr, dass ich auf der menschlichen Ebene abstürze, oder? Und letztlich haben wir aber die Verheißung, dass wir doch die Hilfe Gottes haben. Und ich habe gedacht, das zeigt ja gerade am Schluss, habe ich euch eine Folie aufgeschrieben, Römer 8. Dort wird so diese positive Seite für den Gläubigen beschrieben. Also es sind ja so Spitzenverse im Neuen Testament, oder? Römer 8, 35 bis 39, das ist die letzte Folie. Und Annes, willst du mal diese Texte lesen? Und dann denke ich, dann beten wir die mal zusammen durch. Weil das ist entscheidend wichtig. Ich sage euch, was mir persönlich hilft. Ich nehme dann solche Bibelverse. Die stehen ja in der Bibel und dann nehme ich sie für mich in Anspruch und bete sie durch und setze halt meine Dinge rein, oder? Und ich denke, das wäre ein Abschluss für heute. Annelies, willst du mal diese Verse lesen?
Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.
Genau, und das sind so Verse. Also ich mache jetzt konkret, wer will uns leiden von der Liebe Christi, oder? Und dann stehen ja Bedrängnisse, schwere Nöte. Und dann setze ich meine rein, oder? Sage ich ja, meine Sehbehinderung, meine Behinderung, meine Einschränkung. Wer will mich scheiden von der Liebe Christi? Meine Sehbehinderung, meine Einschränkung, mein Frust. Oder nachher, ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben. Jetzt kannst du dort auch deine Sachen hineinsetzen. Ich bin gewiss, dass weder. Und dann nimmst du deine Sachen hinein. Mein unmöglicher Chef, bin arbeitslos, weiß nicht, wie es weitergeht. Dann setzt das dort hinein und dann fährst du weiter. Ich bin gewiss, dass weder und all das Zeugs uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die da ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Die da ist, versteht ihr, die ist da. Aber merkt ihr die zwei Seiten? Kann ich das im Glauben packen? Hingabe. Das ist ein Spannungsfeld, versteht ihr? Aber das Gebet hilft. Also ich mache sehr, sehr viel so, dass ich solche Verse nehme, einfach durchbete und meine Dinge einsetze. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, diese Bedrängnisse, die in diesen Römer 8 Stelle vorkommen, also ihr seid geachtet wie Schlachtschafe oder ihr werdet getötet jeden Tag. Also wenn ich es dann vergleiche, meine Schwierigkeiten, meine Bedrängnisse, meine Behinderung, ist die so schlimm, wie es da drin steht? Überleg mal. Dann muss ich sagen, nein. Also da kann doch auch eher einwirken, der Herr. Also da gibt es immer. Und das müssen wir auch lernen, egal wie blöd der Weg ist, wie finster er ist. Von Gott her gesehen sagt er immer, hey, da kannst du was lernen. Der Weg geht vorwärts. Du erlebst mich vielleicht viel mehr als vorher. Es ist immer ein positives Ziel möglich. Aber der Schritt ist bei mir. Packe ich das im Glauben? Aber ich denke, wollen wir aufstehen und gerade miteinander diese Verse beten oder proklamieren. Anneliese liest sie vor und dann beten wir das durch. Könnt es ganz bewusst für euch persönlich in Anspruch nehmen.
Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.
Amen. Amen.